Heute bei «Apropos» das Hirn ein grosses Rätsel.
Our mission is to build a detailed, realistic computer model of the human brain.
Was, wenn man das menschliche Hirn könnte nachbauen? Zehn Jahre lang hat das Human Brain Project in Lausanne genau das probiert. Und es hat es am Ende nicht geschafft. Jetzt ist das Projekt ausgelaufen. Warum es so schwierig ist, das menschliche Hirn zu entschlüsseln und was wäre, wenn doch, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wissenschaftsredakteur Nick Walter. Hallo Nick.
Hoi Mirja.
Nick, kannst du dich erinnern, wenn du zuletzt versucht hast, dich in einem dunklen Raum mit einer Taschenlampe, vielleicht auch vom Handy, irgendwie durch den Raum durchzubewegen?
Ja, also nicht im Raum, aber ich bin OL-Läufer und ich habe das letzte Jahr das erste Mal am Nacht-OL mitgemacht. Okay. Da haben wir so eine Stirnlampe an und da laufen wir durch den Wald und das ist ja, ein bisschen gefürchtig natürlich. Weiss nicht so, was links und rechts ist. Und dann stöcheln wir plötzlich, weil man die Wurzeln da unten nicht sieht und so. Das ist schon sehr speziell. Also man hat einen Lichtkegel, sieht gewisse Sachen vor sich, aber was links und rechts passiert, ob jetzt da noch Tiere rum sind oder so, haben wir keine Ahnung.
Eben, wenn man so mit kleinem Licht versucht, irgendwo zu navigieren, tut es am Ende meistens weh, weil man irgendwo stolpert, etwas übersehen hat. Die Metapher von der Taschenlampe im Dunkeln, die wird ja oft benutzt, wenn es um die Erforschung des menschlichen Hirns geht. Wieso diese Metapher?
Ja, also die einfache Antwort ist, weil das Hirn so komplex ist, dass man nie einen gesamten Blick kann haben drauf, oder? Es gibt keine komplexere Struktur in der Natur als unser Hirn. Und es gibt auch immer wieder viel spannende neue Erkenntnisse zu einzelnen Puzzleteilen. Also wie eine gewisse Zelle miteinander kommuniziert, was passiert, wenn wir etwas hören, was da abgeht im Hirn etc. Aber das sind immer nur so winzige Teile, die man dann ausleuchtet mit der Taschenlampe sozusagen. Und über das kann man dann etwas sagen, aber über den grossen Rest und so, das bleibt dann verborgen.
Kannst du uns so ein bisschen Basics erklären von dem, was man schon weiss? Wie ist denn das menschliche Hirn aufgebaut? Aus was besteht das?
Ja, es besteht aus ganz, ganz vielen Zellen. Etwa bis zu 100 Milliarden Nervenzellen. Das ist ein 1 mit 11 Null. Dazu kommen nochmal etwa gleich viele Supportzellen, sogenannte Gliazellen. Das sind die Zellen, die die Nervenzellen so ein bisschen stützen, Nährstoff liefern, Zustoff liefern, Erreger bekämpfen im Hirn, tote Nervenzellen entfernen, die Nervenzellen auch isolieren mit so einer Schutzschicht. Also insgesamt sind es etwa 200 Milliarden Zellen im Gehirn oder knapp. Das sind ungefähr so viele, wie es Sterne hat in unserer Milchstraße, also echt viel. Und dann kommt dazu, dass jedes Neuron oder jede Nervenzelle bis zu 10'000 Verknüpfungen macht, also Verbindungen mit anderen Nervenzellen. Und wenn man das so ein bisschen grob zusammenrechnet, dann gibt das etwa 100 Billionen Schaltstellen im Gehirn. Das ist 10 hoch 14, also 1 mit 14, 0. Das sind die sogenannten Synapsen, von denen haben wir sicher auch schon gehört. Dann ist das Hirn ist so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Teil. Der grösste Teil bei uns ist Grosshirnrinde, die eigentlich den grössten Teil vom Hirn einnimmt. Das hat die Aufgabe so für höhere geistige Fähigkeit. Ist der Teil zuständig für das Gedächtnis, fürs Reden, für Gefühl auch, fürs Hören, fürs Sehen, dass wir Gesichter erkennen können, dass wir uns im Griff haben, also Impulskontrolle etc. etc. Ein bisschen weiter rein, mitten im Hirn ist das Zwischenhirn. Das hat so ein bisschen mehr lebenswichtige Funktionen, Nahrungsaufnahme, Wasser, Haushalt, Hormonhaushalt, Temperaturregulation etc. wird dort reguliert. Und noch ein bisschen weiterhin im Stammhirn, das ist die Verbindung zum Rückenmark, dort geht es wirklich ums absolut essentielle Atmung, Blutdruck, Herzschlag und solche Sachen.
Wie funktioniert denn das quasi, dass ein Teil mitbekommt, was der andere Teil macht, dass das nachher so als Gesamtsystem funktioniert?
Kommunikation, das ist ja ganz essentiell, wie die verschiedenen Nervenzellen die Milliarden Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und da gibt es verschiedene Arten auch. Die meisten tun biochemisch mit sogenannten Neurotransmittern miteinander sich austauschen. Das ist Dopamin, kennt man, vielleicht Serotonin. Gibt es auch noch Noradrenalin, GABA und andere. Da gibt es aber auch Zellen, die tun nur elektrisch miteinander so reden. Das ist so ein bisschen, mal ganz grob, so ein bisschen Basics zu unserem Hirn.
Du hast vorher gesagt, es sind zwar sehr grosse Zahlen, aber am Schluss ist das eine Ansammlung von Zellen. Wenn wir jetzt mal das Bild nehmen vom OL-Läufer im dunklen Wald, warum ist da noch nicht mehr Licht im Dunkeln? Also warum ist es so schwer, das Hirn zu entschlüsseln?
Eben, weil es eigentlich so unvorstellbar komplex ist, vor allem mit diesen 100 Billionen Verbindungen, die nicht fix sind. Die wechseln ständig. Es ist ein ständiger Umbau im Hirn. Es gibt keinen Zustand, der mal bleibt. Und Zellen werden neu verbunden mit anderen. Es werden Zellen, die nicht mehr gebraucht werden, die gehen vielleicht weg. Es werden zum Teil wieder neu gebildet. Ein US-amerikanisches Forschungsprojekt. Wir haben mal so ein bisschen genau angeschaut, was passiert in diesen Zellen, was sind das überhaupt für Zellen. Sie haben unzählige neue Zelltypen entdeckt bei dieser Studie, die jetzt vor einem Monat publiziert worden ist. Sie haben können sehen, dass 16'000 Gene in den Hirnzellen aktiv sind. Also das ist wirklich einfach so eine riesige Datenmenge, wo unser Vorstellungsvermögen einfach total sprengt. Und das ist so komplex. Und ich habe das schon mal angesprochen, Kommunikation ist eigentlich zentral, respektive wie dass die Zellen miteinander verschaltet sind. Man redet vom Konnektom, also die Gesamtheit der Verbindungen. Und heute geht man eigentlich davon aus, dass das Verständnis von dem Konnektom grundlegend ist zum Verständnis, wie unser Hirn funktioniert.
Das heisst, es ist ziemlich komplex, das Ganze zu entschlüsseln, was da eigentlich alles passiert in diesem Organ. Es gibt aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das nicht nur entschlüsseln wollten, sondern sogar nachbauen. Wir reden vom sogenannten Human Brain Project. Was war das für ein Projekt gewesen?
Ja, das ist so, bei 2012 ist das so ein bisschen aufgekommen. Die EU hat eine Ausschreibung gemacht für sogenannte Flaggschiff-Projekte. Und da haben sich Forschende zusammentun für ein bestimmtes Thema und haben um das Geld gepoolt. Es ist 1 Milliarde Euro für 10 Jahre versprochen worden. Es hat, glaube ich, 6 grosse Projekte haben dann da mitgemacht bei dieser Ausschreibung und 2 sind ausgewählt worden. Eins war eben das Human Brain Project, das menschliche Hirnprojekt, wo eigentlich dann, ja, wie es Ziel hat, innerhalb von diesen 10 Jahren, wo das Projekt läuft, das menschliche Gehirn auf zellulärer Ebene in einem Computer simulieren.
And it's not just for neuroscience, it's perhaps to understand perception, to understand reality and perhaps to even also understand physical reality.
In diesem Projekt ist ein Wissenschaftler gestanden, der Henry Markram. Wer ist das gewesen?
Der Henry Markram ist eigentlich ein Arzt und Psychiater mit südafrikanischem Background, der an der EPFL Lausanne, also an der ETH Lausanne, eine Professur für Hirnforschung innegehabt hat. Und er hat in dieser Zeit, also schon, ich schätze so ab 2007, 2008, ein anderes Projekt gestartet, das sogenannte Blue Brain Projekt. Und in diesem Projekt ist es umgegangen, ein Mausgehirn zu simulieren. Das ist eigentlich so ein bisschen wie die Grundlage gewesen. Dann hat er gefunden, jetzt sind wir dem da, jetzt können wir eine Stufe höher gehen. Jetzt wollen wir auch das menschliche Hirn simulieren. Er selber hat eine medizinische Ausbildung gemacht. Er hat sich sehr schnell für Krankheiten wie Schizophrenie und Depressionen interessiert. Er hat dann gemerkt, man weiss eigentlich noch nichts darüber. Und hat sich dann entschieden, ich wollte das wissen, wie das funktioniert. Und ich habe ihn ein-, zweimal kurz gesehen, aber kenne ihn nicht wirklich persönlich. Aber ich glaube, es ist schon ein spezieller Mensch und wirklich bescheiden ist er, glaube ich, auch nicht gewesen mit seinem grossen Ziel, das er da vor Augen hatte.
I hope that you at least partly convinced that it is not impossible to build the brain. And we can do it within 10 years.
Wir können jetzt mal eine kurze Passage aus einem Interview vorlesen, wo er gegenüber dem Tagesanzeiger gegeben hat, wo das Projekt losgegangen ist. Er hat nämlich gesagt, die Hirnforscher beschäftigen sich lieber mit sehr kleinen Fragen, von denen sie sich sicher sind, dass sie beantworten können. Und dann nachher über sich selber. Ich hingegen erschaffe die Supertechnologien des 21. Jahrhunderts, welche die Biologie in eine Computerwissenschaft verwandelt und uns ermöglicht, das Gehirn zu verstehen. Er hat also das Gehirn verstehen. Warum? Was war sein Ziel mit dem?
Eben, ich glaube, das übergeordnete Ziel war für ihn schon, die Krankheiten zu verstehen. Oder? Er als ausgebildeter Arzt war verzweifelt, weil man keine Ahnung hatte, was passiert eigentlich bei der Schizophrenie im Hirn, was passiert bei einer Depression. Und er hatte das Gefühl, wenn man das so von unten her simuliert, eben alle zellulären Vorgänge, alle Verbindungen und so miteinander rekonstruieren kann und simuliert, dann würde man auch die Krankheiten dann verstehen. Das war so seine Grundidee gewesen.
Und wie hat er vorgehen bei dem?
Er hat so eigentlich die Idee gehabt, von den kleinen Einheiten her, von den Zellen, von den Synapsen, von den Molekülen her, so ein künstliches oder simuliertes Hirn aufzubauen. Und das hat natürlich ein bisschen oder sehr grossen Widerstand dann auch gegeben, weil in der Hirnforschung gibt es den sogenannten Bottom-up-Approach. Das ist eben das, was er so versucht hat durchzusetzen. Aber da gibt es auch eben Kognition, die Wahrnehmung. Was passiert, wenn wir eine schöne Blume sehen? Warum empfinden wir dann das als gel oder rot? Und das kann man nicht nur von unten her anschauen, sondern das wäre ein Top-Down-Approach. Und der hat er eigentlich ganz wollen draussen haben aus dem Projekt. Und das hat dann auch ja, zu grösserer Unruhe in der Community der Hirnforscher geführt.
Er wollte also nicht das grosse Ganze sozusagen anschauen, sondern mit den Einzelteilen, mit den Kleinteilen anfangen. Es hat, du hast es gerade gesagt, von Anfang an viel Kritik gegeben an diesem Projekt. Und einer der meistgenannten Vorwürfe war der Vorwurf vom Grössenwahn.
Absolut, ja. Also so ein Vorhaben war damals völlig utopisch gewesen. Eigentlich ist es heute immer noch utopisch. Wir haben zwar heute viel höhere Computerleistungen, Supercomputer, die riesige Datenmengen können verarbeiten. Das Ziel wäre heute vermutlich ein bisschen realistischer, aber wirklich realistisch, glaube ich, immer noch nicht. Und weil er das so propagiert hat, so verkauft hat, das Projekt, hat es wirklich Widerstand gegeben aus der Hirnforschungs-Community. Mehrere hundert, glaube bis zu 800 Forschende haben das Human Brain Project dann in einem offenen Brief kritisiert, ihm schlechtes Management vorgeworfen, intransparente Vergabe von Forschungsgeldern, weil eben nur eine Art von Forschung soll berücksichtigt werden, die Bottom-up-Forschung und nicht so das, was von oben her runterschaut, also wie wir Sinneseindrücke etc. verarbeiten, wie das Gedächtnis funktioniert, was Bewusstsein ist und solche auch sehr wichtige Fragen. Und ich habe dort auch mit verschiedenen Schweizer Hirnforschern geredet, die dann gesagt, man kann nur den Kopf schütteln. Das ist eine Schnapsidee, das hat der Martin Schwab von der Uni Zürich gesagt. Silvia Arber, eine Neurowissenschaftlerin in Basel, Tochter vom Nobelpreisträger Werner Arber, gesagt, es sei utopisch, die biologischen Grundlagen zur Simulation von menschlichen Gehirn fehlen noch weitgehend. Also die Schätzung ist ganz klar gewesen. Die meisten haben das für verrückt gehalten.
Mhm. Trotzdem hat sich das Forscherteam an die Arbeit gemacht. Was hat denn das Projekt bedeutet so für den Forschungsstandort Schweiz? Das ist ja in Lausanne gestartet worden.
Genau, das ist in Lausanne gestartet worden, an der EPFL, wo der Henry Markram eben die Professur gehabt hat. Und der damalige Präsident von der EPFL, der Patrick Rebischer, selber auch ein Hirnforscher und sehr ein umtriebiger ja, Förderer von der ganzen Forschungsregion am Genfersee, der hat das dann natürlich gepusht und vorantrieben. Es ist vermutlich vor allem ums Renommee gegangen, dass man so ein grosses Forschungsprojekt in die Schweiz holen kann. Mhm. Er ist einer der wenigen, die sich da öffentlich dahinter gestellt haben. Allerdings muss man sagen, der Henry Markram hat dann schon relativ bald wegen dem grossen Widerstand gegen ihn und das Leitungsteam müssen die Leitung abgeben vom Projekt. Das ist dann im 2016 von einer Forscherin am Forschungszentrum Jülich in Deutschland übernommen worden, von der Katrin Amunds. Und so ist das Projekt dann auch abgewandert.
Und jetzt, 10 Jahre später, geht das Projekt zu Ende. Die Gelder laufen aus, auch von der EU. Warum wird das nicht mehr weiterverfolgt?
Ja, das war von Anfang an halt auf die 10 Jahre ausgelegt gewesen und die 10 Jahre sind ziemlich genau vorbei. Und einzelne Projekte aus dem Human Brain Project werden natürlich weiterverfolgt. Die kommen andersweitig Gelder über, aber als grosses Ganzes ist das jetzt fertig. Aber das heisst nicht, dass die ganze Forschung oder die Erkenntnis, es hat doch ein paar spannende Sachen gegeben, die aus dem Projekt rausgekommen sind, dass die jetzt wie nicht mehr weiterverfolgt werden. Also das wäre sehr schade, weil es sind sehr wichtige Sachen, die sie hier angestoßen haben.
Was sind denn so die spannendsten Erkenntnisse, die man erreicht hat mit dem Projekt?
Es gibt ja so ein paar Sachen. Sie haben zum Beispiel von 200 kleinen Hirnregionen haben sie können detaillierte 3D-Karten herstellen. Sie haben einen Atlas angefangen, einen Human Brain Atlas. Das ist so eine Art so ein Google Maps fürs Hirn. Und haben auch versucht, die Daten in dem Human Brain Atlas mit anderen ähnlichen Datenbanken zu verknüpfen, dass man da besser kann mit all diesen Daten arbeiten. Und dann vor allem haben sie eine neue Plattform gegründet. eBrains heisst die. Das ist wirklich der grösste Hirnatlas heutzutage, wo es ganz verschiedene Formen von Daten drin hat, über Moleküle, über Zellen, über Verbindungen, aber auch über kognitive Aspekte, also verschiedene Skalen, verschiedene Modalitäten. Und mit Hilfe von dieser eBrains-Plattform sollen die Forscher jetzt künftig können eben simulieren, was bei einer Schizophrenie passiert im Hirn und so weiter. Das ist so eine Zukunftsvision, aber das tönt ziemlich realistisch, dass das könnte in die Richtung gehen. Und dann haben sie tatsächlich auch eine digitale Rekonstruktion gemacht, aber nur von einer ganz kleinen Region im Hippocampus. Das ist so eine zentrale Schaltstelle im Hirn fürs Gedächtnis und dort eben nur eine kleine Region mit 5 Millionen Nervenzellen und 40 Milliarden Synapsen. Das klingt noch viel, aber wenn man vorher Zahlen gehört hat, ist dann das halt doch sehr wenig. Aber das haben sie können mehr oder weniger mal digital rekonstruieren.
Aber so, dass man das grosse ganze Hirn sozusagen rekonstruiert, das hat jetzt definitiv nach diesen 10 Jahren den Stempel utopisch bekommen.
Genau. Also die Simulation vom gesamten menschlichen Hirn, das ist ganz klar nicht erreicht worden. Aber das haben ja alle eigentlich vorher schon gesagt, dass das utopisch ist. Niemand hat bis jetzt auch nur annähernd das menschliche Hirn können anbauen und weder Alzheimer noch Schizophrenie noch Depression sind besiegt.
Nick, ich will doch mal noch schauen, welche Folgen denn das hätte, wenn man es tatsächlich, bleiben wir jetzt mal bei der Utopie, eines Tages würde schaffen, ein menschliches Hirn ganz zu entschlüsseln oder sogar nachzubauen. Was hätte das für Auswirkungen?
Eben, du hast gerade gesagt, es ist, glaube ich, eine utopische Frage. Es stellt sich gar niemand wirklich die Frage, weil es irgendwie im heutigen Verständnis nicht realistisch ist. Wenn man das könnte machen, ja, also vielleicht würde man dann tatsächlich gewisse Krankheitsprozesse besser verstehen. Man könnte herausfinden, wie man Schizophrenie präventiv behandeln kann oder auch Alzheimer vielleicht besser verstehen. Aber für das braucht es vermutlich nicht unbedingt die Simulation vom ganzen Gehirn. Aber so ein bisschen von kleineren Regionen und so, das könnte schon in die Richtung gehen. Oder auch, wie das Gedächtnis funktioniert. Oder das ist ja eigentlich auch immer noch, da hat man so ein bisschen eine Ahnung, wie es funktioniert, über die Synapsen, wo je nachdem stärkere oder weniger starke Verbindungen können machen. Es ist nicht wie bei einem Computer, wo es 0 und 1 gibt, sondern es ist sehr abgestuft. Und dass das dann letztendlich dazu führt, dass wir uns heute noch etwas erinnert, was vielleicht nur wenige Sekunden gedauert hat vor 20 Jahren. Aber das ist so eingebrannt in unseren Synapsen, dass wir uns heute noch daran erinnern. Und auf dieser Ebene kann ich mir schon vorstellen, dass so Simulationen werden helfen. Aber ob man das ganze menschliche Hirn wird so können verstehen, dass wir eine übergeordnete Theorie vom Funktionieren vom menschlichen Hirn wird geben, das ist noch in weiter Ferne. Ich weiß nicht, ob es das je wird geben. Wie zum Beispiel in der Teilephysik, wo man so ein schönes Standardmodell hat, wo alles dazu reinpasst und so. Da ist die Hirnforschung sicher noch 100 Jahre hinein.
Müssen wir in 100 Jahren noch mal schauen, wie es dann aussieht.
Ich komme dann wieder.
Genau, da können wir noch mal ein Apropos machen. Die Frage, wie man das menschliche Hirn kann besser verstehen kann, die hat ja heute auch noch eine ganz andere Relevanz bekommen, nämlich durch die Entwicklung oder die Weiterentwicklung von künstlichen Intelligenzen. Welche Bedeutung hat die Hirnforschung in dieser Hinsicht?
Ja, es gibt mittlerweile viele Schnittstellen zwischen der künstlichen Intelligenz und der Hirnforschung. Das eine habe ich jetzt gerade vorher schon ein bisschen erwähnt, dass das Hirn schon ein bisschen anders funktioniert als Software, eben weil es nicht mit 0 und 1 arbeiten, sondern sehr abgestuft die Verbindungen, die Kommunikation stattfindet. Aber ich habe gesehen, dass also KI-Forscher und Forscherinnen, die glauben wirklich daran, dass man künftig mit Hilfe von KI auch gewisse Aspekte vom menschlichen Gehirn kann simulieren, dass das dann wirklich hilft. Es gibt auch schon solche sogenannte neuromorphische Computermodelle, die in diese Richtung gehen. Und dann gibt es heutzutage auch immer mehr so Brain-Computer-Interfaces, also Gehirn-Computer-Schnittstellen, die zum Teil mit KI arbeiten. Ein bekanntes Beispiel ist auch Forschung von der EPFL in Lausanne, wo sie, glaube ich, letztes Jahr haben können, mit Hilfe von so einem Computer Gehirn- respektive Rückenmark-Interface können gelähmte Personen wieder zum Laufen verhelfen. Und dort ist auch das Ganze, die Bewegungsabläufe richtig zu steuern, da ist auch sehr stark KI dann involviert. Also es gibt da Schnittstellen und es wird künftig gerade in der Hirnforschung wird das sicher sehr, sehr wichtig werden.
Die grössere Frage ist ja dahinter auch, ist es denn überhaupt erstrebenswert, das menschliche Hirn so ganz zu verstehen und vielleicht eben so gut zu verstehen, dass man es eines Tages sogar nachbauen könnte?
Also erstrebenswert, das Hirn so gut wie möglich zu verstehen und immer besser zu verstehen, also das ist, glaube ich, ganz klar, dass das alle so sehen. Ob es erstrebenswert ist, jetzt das ganze Gehirn können anbauen, ich glaube, das ist momentan wirklich nicht irgendwie ein Ziel von irgendjemandem. Ich weiß nicht, wie es beim Henry Markram momentan ist, aber es wird nicht darauf rauslaufen, dass man da kann, dann möglichst das menschliche Hirn in all seinen Funktionen simulieren. Also mir kommt bei dieser Frage auch immer ein Zitat in den Sinn von Jo Steingarter in Sophies Welt. Hat er gesagt, wenn das Gehirn des Menschen so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es doch nicht verstehen würden.
Okay. Da kann man jetzt noch ein bisschen mit seinem menschlichen Hirn drüber nachdenken.
Genau.
Danke vielmals, Nick, für die Einordnungen zum Human Brain Project.
Sehr gern geschehen.
Wer noch mehr möchte über das Projekt lesen, das jetzt ausgelaufen ist, das ursprünglich in Lausanne gestartet hat, wir verlinken den Artikel dazu auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.